Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Dine de Rivière ist jetzt zu Gast. Das ist ein Künstlername und den hat sie sich gegeben, weil sie einen besonderen Job macht. Und Dine ist Sexarbeiterin und das, weil sie Lust auf diesen Job hat. Wie übrigens die meisten Sexarbeiterinnen, sagt Undine. Und das wäre eins von vielen Vorurteilen über diese Branche, die wir in der nächsten Stunde versuchen richtigzustellen. Undine hat eigentlich mal Physik studiert, nach ihrem Abschluss dann aber beschlossen, ihren Nebenjob während des Studiums zum Hauptberuf zu machen. Und warum? Unter anderem erzählt sie uns jetzt. Moin Undine.
Hallo, guten Morgen.
Warum eigentlich ausgerechnet Undine de Rivière als Künstlername?
Die Undine ist ein Wassergeist aus einer romantischen Erzählung, die mir wahnsinnig gut gefallen hat, schon als Teenager. Ich habe dann den Namen als Chat-Nickname im Internet benutzt, in den Anfängen des Netzes, so alt bin ich schon. Und genau. Und dann habe ich irgendwann einen Arbeitsnamen gebraucht und habe die Undine behalten. Dann haben alle Menschen angefangen, mich Undine zu nennen und irgendwann musste ich mir mal einen Nachnamen einfallen lassen. Und dann fand ich die Rivière schön, also aus dem Fluss, das heißt, es ist eine Flussnymphe.
Und dann passt das ja auch noch Vor- und Nachname quasi thematisch zusammen.
Ja, genau.
Aha. Das heißt, auch so in deinem Bekanntenkreis gibt es Menschen, die dich Undine nennen? Also du bist
alle, nicht
nur beruflich Undine?
Nein, nein. Also mich nennen alle Undine außer meiner Mutter. Die gewöhne ich jetzt nicht um. Und die Post vom Finanzamt geht auch immer noch an den Namen, der in meinem Personalausweis steht. Aber tatsächlich alle anderen nennen mich Undine.
Alle anderen? Das heißt, du hast keine Freunde mehr, die dich mit deinem richtigen, also mit deinem richtigen Geburtsnamen quasi
einladen?
Nein, das heißt, Undine ist dein Name geworden,
ja,
quasi?
Ja, definitiv. Schon seit sehr vielen Jahren.
Wie offen bist denn du eigentlich dann, wenn wir gerade schon beim Bekannten und Freundeskreis sind, so mit dem in diesem Umfeld, was du beruflich machst? Erzählst du das überall?
Inzwischen erzähle ich das überall. Mhm. Also in den Anfängen hatte ich das erst als studentischen Nebenjob. Da habe ich das natürlich noch nicht jedem erzählt. Später hat es dann ein Weilchen gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich will das wirklich auch längerfristig machen und das ist in Ordnung für mich. Und ich finde es auch wichtig, dass diejenigen, die sich outen können, sich outen. Einfach um zu zeigen, ihr kennt Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Die gibt es überall und die sind ganz normal. Und ja, und daraufhin habe ich wirklich angefangen, es fast jedem zu erzählen. Also manchmal, wenn mich jemand fragt und ich habe gerade keine Lust auf lange Gespräche, sage ich einfach nur, ich bin selbstständig und belasse es dabei.
Ja, es kommt ja wahrscheinlich auch drauf an, in welchem Kontext du denn da jetzt eben irgendwie, wenn du, weiß ich nicht, in der Bank neben einer Dame sitzt, die, ne? Also wenn es total fremd ist, dann ist es, ne?
Aber alle Menschen, die mich kennen, wissen auch um meinen Job, ja.
Ist da auch so ein bisschen was, ich sag mal, Missionarisches bei, dass du das dann Leuten in deinem Umfeld erzählen willst und zeigen willst, so sehen Sexarbeiterinnen aus, das sind quasi ganz normale Menschen, weil du ja auch so mit deinem Buch so ein bisschen gegen diese ganzen Pauschalierungen angehen willst, gegen die ganzen Gerüchte, gegen die ganzen Klischees, die es so gibt, die sich mit dem Wort Sexarbeit oder Sexarbeiter verbinden, ne?
Also ich bin jetzt nicht missionarisch in dem Sinne, dass ich jetzt ein Schild um den Hals trage und sage jetzt, hallo, fragt mich übrigens mal, was ich beruflich mache. Aber wenn man Menschen kennenlernt, früher oder später kommt das Thema drauf und dann finde ich es tatsächlich wichtig, dass ich das einfach sagen kann und stellvertretend für vielleicht viele, die das nicht sagen können, also die unter der Stigmatisierung viel mehr leiden als ich.
Können da Leute häufig nicht mit umgehen, wenn du das dann sagst und dann kommt so ein verlegenes Schweigen oder ein Aha?
Ja, manchmal. Also, aber schlimmer ist es im Allgemeinen auch nicht. Also es ist halt, wenn ich jetzt auf einer Party irgendjemanden kennenlerne, ist es ja auch nicht schlimm drum. Also wenn jetzt da jemand nicht umgehen kann damit, dann unterhalten wir uns halt nicht unbedingt weiter. Aber die meisten Menschen sind eher neugierig und fragen danach und wollen ein bisschen was Näheres wissen. Und wenn nicht, ist es natürlich auch völlig in Ordnung. Also wir können auch über andere Sachen sprechen. Ich habe auch noch andere Interessen.
Es gibt ja viele Wörter für deinen Beruf. Du hast Sexarbeiterin gewählt eben. Wir kennen alle schöne und weniger schöne, Hure, Prostituierte, Nutte, vieles mehr. Warum ausgerechnet die Sexarbeiterin oder der Sexworker? Das ist ja dann auch ein relativ frisches Wort in der öffentlichen Wahrnehmung, oder?
Ja, also zum einen finde ich, betont er eben den Arbeitsaspekt und das ist mir wichtig. Also Sexarbeit ist Arbeit und wir fordern Arbeitsrechte. Das ist einfach auch eine politische Forderung, die dahinter steht. Und zum Zweiten ist es so ein inklusiver Begriff. Also da fallen jetzt viele drunter, die sich vielleicht auch nicht als Prostituierte bezeichnen würden oder auch rein rechtlich da nicht drunter fallen. Zum Beispiel Telefonsexanbieter oder Pornodarstellerinnen, Stripperinnen, so die, das ist alles. Sind alles Sexworker, aber nicht unbedingt fallen nicht unbedingt unter Prostitution im engeren Sinne.
Du nennst dich auf deiner Webseite auch Bizarre Lady. Was ist das genau?
Das ist so ein Begriff aus der Fetisch-Paysex-Szene. Also das wird außerhalb der Sexarbeit im Fetisch- und SM-Bereich eigentlich gar nicht benutzt. Und er beschreibt eine Frau, die im SM-Bereich versiert ist, manchmal aktiv, manchmal aktiv und passiv, also so die Sachen, die eine Domina macht, aber auch als Passive, also zum Beispiel sich mal selbst den Hintern verhauen lässt. Mhm. Auch so den ganz normalen Sexbereich abdeckt. Also bei mir kann man auch Sachen buchen, die man eben bei einer klassischen, sage ich mal, unberührbaren Domina nicht buchen kann. Und das ist ein ganz, ganz weites Feld, was ich anbiete, in meinem Kernfeld jetzt im SM-Bereich.
Hm. Das heißt, das sind auch häufig so eine Art Rollenspiele, die dann
genau da
passieren?
Das ist ganz, ganz weit gefasst. Also oft sind das Rollenspiele mit einem Machtgefälle, also zum Beispiel, dass ich jetzt die Herrin bin und einen Sklaven habe, mit dem ich jetzt ganz schlimme Sachen anstellen kann. Und im Endeffekt geht es aber ganz häufig darum, tu mit mir all die Dinge und zwinge mich zu den Dingen, die ich mich vielleicht nicht so richtig traue zuzugeben. Oder ich möchte das Gefühl haben, auch mal verführt und zu meinem Glück gezwungen zu werden, irgendwie überwältigt zu werden und so begehrt zu werden, dass sie mich jetzt einfach fesselt und vernascht. So, das ist ganz, ganz häufig, was mir angetragen wird, weil Männer in unserer Gesellschaft eben häufig die Macher sein müssen. Also die meisten meiner Kunden sind männlich, nicht alle. Aber Männer sollen häufig die Verführer sein, aktiv sein in der Sexualität. Und dann haben sie halt bei mir auch mal die Möglichkeit, sich passiv fallen zu lassen und auch empfangen zu dürfen. Umgekehrt gibt es dann auch Rollenspiele, da bin ich zum Beispiel die Sekretärin und mein Chef legt dann mal die Hand aufs Knie oder so und dann ziehe ich mich erst und dann spielt er dann irgendwelche Machtdinge aus und dann muss ich dann doch alles tun, was er will. Also es sind ganz, ganz viele sexuelle Fantasien, ganz viele Klischees sind es tatsächlich auch. Mhm. Gerade in den sexuellen Fantasien kommen ja ganz viele so Klischees und Archetypen zusammen. Also aber völlig in Ordnung, denn die Klischees sind ja deswegen Klischees, weil sie funktionieren und weil auch ganz einfach ganz viele Leute solche Fantasien haben. Mhm. Und ja, es ist, ich habe eine sehr, sehr große Vielfalt an Gästen und eine sehr große Vielfalt an Dingen, die mir angetragen werden. Und oft kommt dann auch jemand, der sagt, ich will einfach nur dich erleben. Ich finde das toll. Ich mag deine Webseite vielleicht. Ich mag deinen Blog. Ich habe dein Buch gelesen jetzt inzwischen. Mhm. Mach doch einfach mal, worauf du gerade Lust hast mit mir und das sind die Sachen, die ich vielleicht nicht so gerne mag, aber jetzt außerhalb dessen will ich einfach mal sehen, worauf hast du denn Lust, was machst du mit mir, und auch das mache ich natürlich gerne, wenn das dann auf fruchtbaren Boden fällt und dann einfach ein gemeinsames, tolles Spiel daraus wird.
Das ist ja ein wichtiger Punkt, ein gemeinsames, tolles Spiel, wenn wir jetzt mit ganz vielen verschiedenen Menschen so eine Art Rollenspiele machst, klappt das immer? Also connectet man sofort oder gibt es dann auch schon mal irgendwie awkward Moments, wo du dann irgendwie das Gefühl hast, nee, das wird nichts, oder hier verstehe ich nicht so ganz, was er oder sie will, oder sie versteht oder er versteht mich nicht so richtig oder so?
Also ich glaube, dass ich in den allermeisten Fällen verstehe, was dahinter steht. Mhm. Auf jeden Fall bemühe ich mich, also auf der Ebene so der Bedürfnisse hinter diesen teilweise schrägen Praktiken oder bizarren Praktiken, nennt man es ja auch, was da in Bedürfnissen dahinter liegt, also einfach das Angenommensein und das sich fallen lassen dürfen und eben eine Verbindung aufbauen, da verstehe ich eigentlich mein Gegenüber fast immer. Ich würde sagen, dass ich jetzt nicht immer eine tiefgehende emotionale Verbindung habe. Also manchmal habe ich schon den Eindruck, ich bin jetzt eher eine Projektionsfläche und wir spielen jetzt irgendwie zusammen dann ein Porno nach, den er mal gesehen hat. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Also das, manchmal lache ich auch oder wir lachen miteinander, weil es manchmal gibt es auch durchaus Szenen, die sind einfach witzig und man muss auch nicht immer alles so furchtbar bierernst nehmen. Aber in den meisten Fällen, also in irgendeiner Verbindung auf irgendeiner Ebene haben wir eigentlich immer. Ich treffe mich auch meistens mit meinen Gästen länger. Also das sind ganz selten solche Quickies, wie das manchmal in anderen Sparten der Sexarbeit stattfindet. So eine Viertelstunde habe ich auch schon gearbeitet, mache ich auch nach wie vor ab und an. Aber meistens ist das so eine Stunde, zwei Stunden, ein ganzer Nachmittag und da geht man schon sehr aufeinander ein.
Undine de Rivière ist zu Gast heute Morgen und Undine ist Sexarbeiterin und über ihren Job und ihre Branche hat sie ein Buch geschrieben, das Hurenmanifest, auch um mit Vorurteilen aufzuräumen, die viele immer noch haben, wenn man das Wort Sexarbeit hört. Wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, was du so machst. Du nennst dich Bizarre Lady. Das heißt, es hat viel mit SM, mit Machtspielen, mit Rollenspielen zu tun, hast du eben schon erklärt. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Schmerz. Spielt das gar nicht so eine große Rolle? Ist das auch ein Klischee?
Das kann eine Rolle spielen, muss es aber nicht. Mhm. Also das ist tatsächlich ein, ja, das denkt man immer, dass wir irgendwie mit Peitschen und schlimmen Instrumenten da zugange sind.
Sind wir wieder bei einem Klischee, ne?
Genau, mhm. Das Klischee stimmt tatsächlich zumindest für mich und meine Gäste nicht unbedingt. Bei manchen ist das der Fall und ich kann das auch und ich mag das auch durchaus ab und an ganz gerne, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Aber es ist auf keinen Fall eine zwingende Voraussetzung. Mhm. Ganz viel ist einfach Kopfkino und sich gegenseitig Gutes tun.
Wenn wir schon bei Klischees sind, sind das tatsächlich auch Menschen, die viel Macht haben im echten Leben, die zu dir kommen und dann vielleicht mal genau die umgekehrte Rolle haben können? Oder ist das eine Schublade?
Das ist tatsächlich eine Schublade. Ich glaube, das hängt nicht so sehr mit dem Beruf zusammen, sondern, wie ich vorhin meinte, eher so mit der Rolle des Mannes in der Gesellschaft an sich und der Sexualität. Also, aber es gibt natürlich auch Leute, die eben lieber aktiv spielen, also lieber die dominante Rolle selbst übernehmen, also auch Männer. Und so richtig lässt sich das alles nicht über einen Kamm scheren. Also es ist bisher, weiß man auch selbst in der Psychologie nicht so genau, wo kommen diese Neigungen eigentlich her und warum entwickeln die manche Leute und manche nicht. Ich bin ja selbst SMerin, also ich bin ja dazu gekommen, weil das auch einfach meine eigene Sexualität ist, die ich da teilweise mit auslebe. Natürlich jetzt nicht immer meine persönlichen Fetische jetzt mit jedem Gast, der kommt, das ist klar. Aber ich bringe mich da schon sehr viel auch selbst ein und meine eigenen Interessen. Und bei mir weiß ich auch nicht so genau, wo das jetzt herkommt und warum das jetzt so ist.
Du machst auch Sessions am Telefon oder per Skype. Das klingt fast so ein bisschen wie immer wie aus einer anderen Zeit, wenn man über Telefonsex redet. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, wie das abläuft. Was machst du dann da genau? Das ist also wahrscheinlich auch ganz viel Kopfkino.
Ja, natürlich. Also das ist ganz viel in der Erotik und in der Sexualität grundsätzlich läuft über Suggestion. Ich finde es immer ganz, ganz spannend, wenn Menschen sagen, sie sprechen nicht beim Sex. Ich spreche da furchtbar viel und teilweise kann das Sprechen den Sex sogar völlig ersetzen. Wenn man Bilder im Kopf erzeugt, wenn man das größte Sexualorgan sitzt definitiv zwischen den Ohren, meiner Meinung nach.
Was ja ganz spannend ist, weil wir ja in so einer bilderdurchfluteten Welt sind, ne, und immer nur 3 Mausklicks vom nächsten Porno entfernt im Prinzip. Also das Netz ist ja einfach voll bis oben hin mit sexuellen Darstellungen. Und dass dann der Kopf auch 2018 noch so eine wichtige Rolle spielt, dass Telefonsex noch funktioniert, ist fast ein Phänomen. Ne?
Doch, auf jeden Fall.
Marketing ist wahrscheinlich mittlerweile bei dir kein großes Problem mehr. Du lebst wahrscheinlich ganz gut von deinem Job, oder?
Ja, also ich arbeite nicht wahnsinnig viel. Mhm. Ich könnte mehr arbeiten, ich könnte auch mehr verdienen, wenn ich eben noch mehr Werbung machen würde und wenn ich zum Beispiel auch längere Arbeitszeiten hätte. Ich arbeite jetzt selbst nur unter der Woche nachmittags, ganz selten mal abends.
Mhm. Warum, wenn ich da kurz zwischenfragen darf? Ist das jetzt so ein Prinzip, dass du sagst, abends ist meine Freizeit?
Ja, also mir ist es einfach wichtig, dann frei zu haben, wenn auch meine Freunde und Familie frei haben und die arbeiten halt in ganz normalen Bürojobs größtenteils. Deswegen arbeite ich auch gar nicht am Wochenende, sondern habe dann einfach private Zeit und finde das auch ganz wichtig, mir das zu behalten. Ansonsten wäre ich, glaube ich, relativ schnell an einem Burnout. Also ich könnte auch jetzt nicht in der Gastronomie arbeiten, wo ich mir die Nächte um die Ohren schlagen kann. So ab und an ist es mal in Ordnung, dann auch mal einen Abend oder mal eine Nacht oder so. Das kann schon ganz nett sein, aber jetzt nicht dauerhaft.
Ist es denn teurer?
Ja, also meine Abendtarife sind ein bisschen teurer. Das sind meistens dann solche Dinner-Escorts. Man geht zusammen essen, geht dann in ein Hotel und vergnügt sich da. Das habe ich etwas teurer gemacht, eben deswegen, weil ich möchte, dass das was Besonderes bleibt. So mein Kerngeschäft ist unter der Woche nachmittags bis 18 Uhr. Das schauen die Leute immer ganz merkwürdig, denken immer, Sexarbeit findet nur in der Nacht statt. Aber es ist so, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit da Interessenten und Interessentinnen unterwegs sind und unterschiedliche Zielgruppen haben, unterschiedlich Zeit.
Es sind wahrscheinlich auch Leute, die in Beziehungen sind, die verheiratet sind, die Kinder haben, die wahrscheinlich am ehesten, wenn überhaupt, tagsüber können.
Das wahrscheinlich auch. Also da frage ich jetzt nicht so genau nach, warum jetzt die Leute zu einer bestimmten Uhrzeit zu mir kommen. Aber ganz viel sind es auch Geschäftsreisende, die jetzt in Hamburg nicht wohnen, sondern aber regelmäßig in Hamburg sind und die dann einfach einen Termin haben bis 14 Uhr und dann geht der Flieger um 19 Uhr und dann hat man halt auch noch Zeit, an dem Nachmittag noch irgendwas zu unternehmen. Oder sie kommen halt einfach teilweise auch dann manchmal einen Tag früher, um dann mit mir Zeit zu verbringen. Das lässt sich dann auch meistens ganz gut unterbringen. Vielleicht zahlt den Flug sogar die Firma, wer weiß. ja, es ist, hab ich wirklich viele Geschäftsreisende auch so. Hamburg ist ja sowas, wo man auch nach Skandinavien durchreist. Das kommt mir ja durchaus ganz gut vorbei. Und ja, und ansonsten vermutlich auch viele Leute, die eher tagsüber als abends Zeit haben, ja.
Denkst du manchmal über die Geschichten der Männer nach, die sie möglicherweise haben? Also denkst du manchmal darüber nach, ob sie eine Familie, ob sie Kinder, ob sie eine Freundin, einen Freund haben? Oder ist dir das eh wurscht? Ist das nicht dein Bier?
Also zum einen, also manche erzählen mir das auch, mit manchen spreche ich darüber. Und ich muss sagen, es ist eigentlich der einzige Aspekt an meinem Job, der mich stört, ist, dass ich wahrscheinlich etliche Leute dabei unterstütze, ihre Partner zu betrügen. Das finde ich nämlich eigentlich gar nicht schön. Also das ist, ja, das muss ich irgendwie aushalten, dass das ein Teil meines Berufs ist. Und ich glaube, wenn ich darauf bestehen würde, dass die alle in einer offenen Beziehung oder Single sind, dann könnte ich das wirklich schwer machen. Aber schöner ist es wirklich, wenn mir jemand erzählt und meine Freundin weiß davon, dass ich hier bin. Oder wenn so zum Beispiel gleich ein Paar vorbeikommt, das habe ich auch manchmal, dass beide da Interesse dran haben. Oder ich habe auch schon Anrufe oder E-Mails bekommen von Frauen, die ihren Freund oder ihren Partner bei mir vorbeigeschickt haben, weil sie gesagt haben, der soll glücklich sein, ist nicht mein Ding, aber ich unterstütze das oder ich schenke ihm das sogar zum Geburtstag. Das finde ich ganz, ganz toll. Also sowas freut mich dann positiv, wenn ich das mitkriege.
Macht dir deine Arbeit Spaß oder du hast eben gesagt, du lässt auch immer mal wieder so ein bisschen deine eigenen Interessen mit einfließen an Stellen, wo es passt? Also erlebst du auch sowas wie sexuelle Befriedigung bei deiner Arbeit?
Ja, also jetzt nicht in jeder Session, nicht bei jeder Begegnung, aber auf jeden Fall auch, ja. Und die sexuelle Befriedigung ist ja auch nicht der einzige Aspekt. Es befriedigt mich durchaus auch sehr, einen anderen Menschen glücklich gemacht zu haben oder einfach verstanden zu haben, was hinter dem steht. Also wenn jetzt jemand kommt mit einer Liste von Sachen und ich würde jetzt gern das und das und das erleben und dann unterhalte ich mich mit dem und überlege, wo will der eigentlich emotional hin? Was ist eigentlich das Ziel dieses Menschen? Was treibt den an? Und dann komme ich vielleicht auch noch auf ein paar ganz andere Sachen, auf die er von alleine nicht gekommen wäre, die aber trotzdem dasselbe Muster bedienen. Und das ist dann schon toll, wenn er dann sagt so, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das auch toll finde, aber es ist ja ganz großartig und du hast mir was Neues gezeigt. So, dann denke ich schon so manchmal so, ja. Also ja, es gibt auf vielen Ebenen befriedigt mich mein Beruf auf jeden Fall.
Dine de Rivière ist zu Gast und sie ist Sexarbeiterin und darüber, über ihren Job und über ihre Branche, hat sie ein Buch geschrieben, das Hurenmanifest. Du hast Physik studiert oder angefangen Physik zu studieren, bevor du mit der Sexarbeit begonnen hast. Das heißt, es hätte genauso gut jetzt sein können, dass du irgendwo in einem Labor stehen würdest und Physikerin wärst oder Bundeskanzlerin.
Ja, das sage ich auch mal. Die einen Physiker, die gehen anschaffen und die anderen gehen in die Politik.
Ja, ich will jetzt da keine Parallelen ziehen, aber ich schlucke mal alle Kommentare runter, die mir da gerade einfallen.
Ja, dann schließe ich mich an. Nein, also ich habe tatsächlich auch zu Ende studiert. Ich habe ein Physikdiplom und habe aber als Studentin, als Nebenjob mit der Sexarbeit angefangen, damals mit Strippen. Ich habe einen Kommilitonen kennengelernt, der Gast war, Kunde in Peepshows und von dem habe ich mich dann mitnehmen lassen, den habe ich so lange belabert und habe mich dann dort einfach mit den Leuten unterhalten und mit dem Personal unterhalten und die brauchten Aushilfen so gelegentlich für einzelne Schichten und dann habe ich gesagt, super, das gucke ich mir mal an, das mache ich. Und da konnte ich dann so reinschnuppern in die Sexarbeit, was mir gefällt, wo meine Grenzen sind. Und das so ein, zwei Wochenenden im Monat erstmal machen.
Hast du da lange drüber nachgedacht am Anfang? Also ich meine, Strippen ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist so ein bisschen mehr Entertainment, Unterhaltung, Show. Und dann wirklich mit einer Person dann intim zu werden, ist ja schon noch ein weiterer Schritt, oder?
Das war relativ einfach, weil diese Peepshows damals alle sogenannte Solo-Kabinen hatten. Also das gibt es, heutzutage ist es alles durch Webcams ersetzt. Also es gibt nur noch ganz wenig solche Shows überhaupt. Und es gab diese Solokabinen dort, das heißt, da konnte man sich einzeln treffen mit den Gästen, offiziell erstmal nur für Shows. Damals gab es noch den Paragraphen gegen die Förderung der Prostitution, der ist inzwischen abgeschafft. Das heißt, damals machte sich so ein Betreiber von so einer Piepshow der Förderung der Prostitution schuldig, wenn er dazugelassen hat, dass irgendwie mehr lief, als dass man eine Scheibe dazwischen war und man hat dann irgendwie eine Stripshow gemacht, halt für einen, der dann sagen konnte, jetzt dreh dich mal so rum und jetzt würde ich mal gerne das sehen und so. Tatsächlich haben wir da sehr kreative Lösungen gefunden, um irgendwelche Abdeckungen von Sprechlöchern abzuschrauben oder ganze Scheiben auszubauen oder sonst irgendwas.
Okay.
Und um da einfach mehr Geld zu verdienen, als jetzt das Honorar, also als jetzt diese Piepshow uns als Honorar gezahlt hat. Und ich hatte da die Möglichkeit, mich sehr, sehr langsam dort, dort reinzubegeben und sehr langsam auszutesten, was ist in Ordnung für mich. Wie weit will ich gehen? Möchte ich vielleicht erstmal nur wirklich nur, dass der mir zuschaut? Möchte ich vielleicht mal durch dieses Sprechloch rübergreifen?
Mhm.
Ich habe mich ganz lange zum Beispiel selber nicht anfassen lassen und dann hat mir mal jemand Geld dafür geboten. Damals 200 Mark waren für mich als Studentin echt viel Geld.
Klar.
Dafür, dass er mich mal anfassen darf und dann mal mich mal streicheln darf. Und dann habe ich gesagt, okay, probieren wir aus. Ich bin ja käuflich dann doch irgendwie. Und das war völlig in Ordnung für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, naja, wenn mir jemand sympathisch ist, dann kann ich das vielleicht zukünftig öfter mal anbieten. Und so hat sich das langsam ergeben. Und dann haben mal Leute, die ich dort getroffen habe, haben gesagt, na, können wir uns nicht mal in deiner Pause oder nach deiner Schicht vielleicht irgendwo privat treffen? Wir kennen uns ja schon. Und so hat sich das dann ergeben. Und und daraus hat sich dann ergeben, dass ich danach dann auch andere Felder der Sexarbeit aktiv mir angeschaut habe und geschaut habe, was ist da was für mich.
Und das war der Punkt, wo dir dann auch irgendwann klar geworden ist, Physikerin, das werde ich jetzt wahrscheinlich dann doch nicht mehr. Ich will mein Geld anders verdienen.
Ja, also ich habe danach wirklich nicht gewusst, wo soll ich hin, direkt nach der Uni, und habe dann gesagt, es ist einfacher, jetzt mal ein halbes Jahr Sexarbeit in Vollzeit auszuprobieren und zu gucken, ob das was für mich ist, als mich jetzt ein halbes Jahr in irgendein Forschungsinstitut zu setzen und dann festzustellen, doch nicht so toll. Und dann habe ich es ein halbes Jahr gemacht, dann habe ich es ein Jahr gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich bleibe jetzt einfach dabei. Und das war dann auch der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich packe Porträtfotos in meine Werbung. Ich stehe dazu. Ich sage auch Außenstehenden, wenn sie mich fragen, was ich für einen Beruf habe, dass ich Sexarbeiterin bin und will das längerfristig machen. Das sind dann auch so Punkte, da habe ich dann Rentenversicherung abgeschlossen, als Selbstständige, lauter so eine Dinge, um einfach zu sagen, ja, das ist jetzt was ich langfristig machen will. Ich investiere da jetzt.
Und glaubst du, dass war es dann jetzt auch auf jeden Fall mit der Physik? Also ich frage nur, jeder hat wahrscheinlich mal irgendwann Physik in der Schule gehabt und ich habe einen Kollegen gehabt im Studium, der hat E-Technik studiert, was ja durchaus Überschneidungspunkte von Physik hat.
Klar.
Also man muss ja schon Nerd sein, ne? Also das ist ja ein hartes Studium und das macht ja nun mal eben nicht jeder und vor allen Dingen schafft das auch nicht jeder. Das heißt, da muss ja auch irgendwo eine Leidenschaft in dir stecken, würde ich jetzt mal annehmen.
Also ich bin nach wie vor leidenschaftliche Naturwissenschaftlerin. Ich würde auch sagen, ich bin nach wie vor leidenschaftlicher Geek, aber jetzt vielleicht eher ein Geek of Sex als ein Geek of Physics. Aber ich gehe das teilweise schon mit einer gewissen analytischen Freude auch an. Und ich habe tatsächlich auch ganz viele meiner Gäste sind Leute, die sehr viel denken und die dann aber oft Probleme haben, vom Denken ins Fühlen zu kommen. Und den Spagat kriege ich halt gut hin und kann sie mitnehmen. Und insofern hilft mir das, glaube ich, auch durchaus bei der Sexarbeit, da meine Vorgeschichte. In die Physik selbst würde ich wahrscheinlich, also das ist einfach, mein ganzes Wissen ist so unglaublich veraltet, ich müsste es einfach nochmal von vorne studieren, also zumindest alles nach dem Grundstudium kann ich wahrscheinlich jetzt völlig in die Tonne treten. Ich glaube, das Diplom kann ich echt mir auf dem Klo hängen lassen. Also
oder hängt sie auch? Nein.
Ja, nein, also ich finde es nach wie vor spannend, auch mal wieder an der Uni zu sein. Ich bin jetzt gerade immer mal wieder, werde ich auch mal zu Talks, zu Vorlesungen eingeladen oder zu Seminaren für Studenten von der sozialen Arbeit oder Genderwissenschaften, die sich halt mit Sexarbeitern auch wieder befassen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, da wieder zurück zu sein, auch an der Uni und dann aber vielleicht als Lehrende oder zumindest als Ausstellungsexponat als Sprechendes. ich habe nach wie vor eine Leidenschaft für die Uni und für den ganzen Ablauf dort und wenn sich's ergibt, bin ich da auch gerne nach wie vor.
Mein Hurenmanifest, so heißt das Buch von Undine de Rivière, und darin beschreibt sie ihren eigenen Job und auch die Branche, in der sie arbeitet. Sie ist nämlich Sexarbeiterin. Bei Sexarbeiterinnen, da liegt ja immer so ein bisschen die Frage im Raum, wenn wir jetzt nochmal zu diesem großen Thema Klischees und so Gesellschaft zurückkommen, ob man das eigentlich freiwillig macht oder nicht. Bei dir ist es komplett aus freien Stücken? Also, oder hast du da jemals äußere Zwänge so ein Stück weit gehabt? Jetzt hast du gesagt, nach der Uni war es für dich ein bisschen einfacher, das irgendwie mal für ein halbes Jahr zu machen, als dir irgendwie einen Job als Physikerin zu suchen. Aber du hast auch mal eine Zeit gehabt, wo du nicht so richtig viel Geld verdient hast, ne?
Also sagen wir es mal so, ich unterliege schon den ganz normalen wirtschaftlichen Zwängen und ich habe jetzt auch keinen Plan B in der Tasche. Wenn ich jetzt nicht gerade mal zwischendurch ein Buch schreibe, dann bin ich natürlich auch abhängig davon, dass ich Geld in der Sexarbeit verdiene. Ich könnte jetzt nicht einfach morgen sagen, so okay, tschüss, das war's jetzt, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr, ich mache jetzt keine Ahnung. Na klar, ich könnte jetzt irgendwie mich wahrscheinlich irgendwo als ungelernte Hilfskraft irgendwo hinsetzen oder vielleicht mit viel Liebe würde ich irgendwann nochmal einen Job als Physiklehrerin kriegen, wobei ich nicht genau weiß, ob man mich mit meiner Vorgeschichte auf Kinder und Jugendliche loslässt, man weiß es nicht. Also klar, es ist mein Beruf. Ich hätte jetzt auch nicht so einfach die Möglichkeit, den jetzt an den Nagel zu hängen, wobei ich da bisher auch noch nicht den Bedarf dazu hatte. Also ich mag den ja gerne. Jetzt mal von den ganz normalen Zwängen, die jetzt jeder hat, muss halt irgendwie Geld verdienen, wenn du nicht von Hartz IV leben willst. Davon abgesehen bin ich aber noch nie irgendwelchen Zwängen dort ausgeliefert gewesen. Und meines Erachtens gilt das auch für den allergrößten Teil der Leute in der Sexarbeit tatsächlich. Also es ist nicht nur, was ich an Kolleginnen kennengelernt habe, sondern auch, was ich dann von Bekannten und so weiter gehört habe. Es gibt natürlich diese Fälle von Menschenhandel, von Ausbeutung, auch von Zuhälterei. Das ist aber nicht die Norm und das ist nicht die Mehrheit. Also ganz im Gegenteil.
Was müsste sich deiner Meinung nach ändern, um etwas gegen Zwangsprostitution zu unternehmen, vielleicht auch politisch, gesellschaftlich?
Ja, ich glaube, dass das, was uns helfen würde, wäre ein Abbau der Stigmatisierung und der Diskriminierung, ein Abbau der Sondergesetze, statt jetzt noch neue zu schaffen, eine Eingliederung von Sexarbeit in das ganz normale Gewerberecht, Anerkennung von Sexarbeit als Freiberuf, also im Prinzip eine Normalisierung und Entmystifizierung der ganzen Geschichte, damit die Leute, die eben in solchen Strukturen stecken, nicht auch noch als zusätzliches Druckmittel haben, es hätte doch eh keiner zu und du kannst eh nicht nach Hause zu deiner Familie zurück und wo willst du denn jetzt noch hin? Also das sind ja dann oft die Druckmittel, die dann kommen, sondern dass die einfach ein Umfeld haben, was sie akzeptiert, was sie respektiert und dass sie dann im Endeffekt auch auffängt, wenn sie dann aus so einer Situation raus wollen. Oft ist das ja ein ganz, ganz schwieriger Mix von dysfunktionaler Beziehung und von häuslicher Gewalt. Und das ist ja auch nicht immer so ein glasklarer Fall von Ausbeuter verschleppt irgendjemanden und zwingt diejenige jetzt, sondern oft sind da Verstrickungen, dass das dann irgendwie eine romantische Beziehung ist, bei der dann Gewalt eine Rolle spielt und bei der dann Zwang eine Rolle spielt und dann ist eben die Sexarbeiter irgendwie auch noch mit drin. Und je größer das Umfeld ist und je größer die gesellschaftliche Akzeptanz für diesen Beruf, für diese Branche, desto eher trauen sich solche Menschen, sich zu offenbaren und aus der Isolation rauszukommen.
Glaubst du, das schlechte Image von Prostitution wird sich jemals ändern?
Also es ist schon mal zwischenzeitlich besser geworden. Ich habe das Gefühl, im Moment wird es eher wieder ein bisschen schlimmer. Wir hatten da schon liberalere Zeiten. Ich glaube, das sind immer wieder Wellenbewegungen und ich glaube, es hat sehr viel zu tun mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Bewegungen. Also jetzt gerade habe ich den Eindruck, seit ein paar Jahren haben wir wieder so einen konservativen Backlash, wo dann auch irgendwelche besorgte Bürger auf die Straße gehen, weil in der Schule Leuten beigebracht werden soll, dass es auch Schwule und Lesben gibt und die glücklich sind. Also in so einem Klima ist es natürlich, ist da natürlich auch die Stigmatisierung gegen andere, also gegen alle Leute, die irgendwie so ein bisschen anders sind, schwierig. Und da leiden wir natürlich auch drunter als ja, ich nenne es mal einfach sexuelle Minderheit, denn auch ein professionelles Sexualleben ist ein Sexualleben. Und je offener die Gesellschaft da grundsätzlich ist für solche, nenne ich es mal, Abweichungen, kreative Auslegungen, wie auch immer, desto besser geht es auch den Sexworkern und umgekehrt.
Du hast den Berufsverband Erotische und sexuelle Dienstleistungen mitgegründet. Warum hast du das gemacht und was genau macht ihr da?
Wir haben uns 2013 gegründet als Antwort eben auf diesen Backlash und auf die Stimmen, die immer lauter wurden in der Presse, in der Gesellschaft. Sie sind ja alle gezwungen und es gibt keine Möglichkeit, den Job irgendwie unbeschadet zu machen und am besten verbieten wir das deswegen gleich ganz. Und dann haben sich halt viele von uns zusammengeschlossen und haben gesagt, so, das stimmt überhaupt nicht und wir müssen jetzt mal ein realistisches Bild vermitteln und auch Ansprechpartner sein für Politik, für Presse und dem eine Stimme entgegensetzen. Und deswegen haben wir mit dem Berufsverband gegründet. Da sind nur aktive und ehemalige Sexworker, fast nur aktiv Tätige aus allen Branchenzweigen mit drin. Falls jetzt Kolleginnen und Kollegen zuhören, wir freuen uns immer über neue Mitglieder und über Leute, die sich sowohl einbringen wollen, als auch natürlich dann davon Nutzen haben, von der Vernetzung. Wir haben Stammtische in verschiedenen großen Städten, wo wir uns regelmäßig treffen. Wir treffen uns auch so immer mal wieder ein paar Mal im Jahr. Wir sind übers Internet vernetzt, haben Foren und Chats, über die wir in Kontakt bleiben. Und das ist einfach auch ein ganz, ganz tolles Netzwerk, um einfach eben genau diesen Rückhalt zu haben und um Leute zu haben, mit denen ich auch ganz normal über meinen Job sprechen kann.
Macht ihr dann auch ganz klassisch Lobbyarbeit quasi?
Ja, klar. Also wir haben jetzt dieses Prostituierten-Schutzgesetz, was jetzt durchgekommen ist und was jetzt gerade in Kraft getreten ist, wäre meiner Meinung nach ohne uns nochmal deutlich schlimmer geworden.
Da haben wir jetzt schon, oder du hast es schon an ein, zwei Stellen angesprochen oder angedeutet, du bist da kein Fan von.
Nein, überhaupt nicht. Also das ganze Gesetz ist ein Fall für die Rundablage. Das ist eine zusätzliche Diskriminierung. Das hilft uns überhaupt nicht. Wir sollen uns dort anmelden, also unsere Anonymität aufgeben. Wir uns alle behördlich registrieren lassen. Es gibt dann irgendwo diese Hurendateien. Das sind super sensible Daten, die dürfen nach EU-Recht eigentlich gar nicht erhoben werden. Das Gesetz schränkt die Unverletzlichkeit der Wohnung ein. Also wenn ich als Sexarbeiterin jetzt in meiner Privatwohnung arbeite, da wäre über Gewerberecht, wäre man da nie dran gekommen. Aber über dieses Sondergesetz darf jetzt die zuständige Behörde jederzeit in meine Privatwohnung rein und dort schauen, wenn ich dort eben auch arbeite, und dort schauen, was da vor sich geht. Es sollen alle Zusammenschlüsse von Sexarbeiten, also selbst wenn ich jetzt mich mit einer Kollegin zusammentue und wir teilen uns einen Raum, wir teilen uns ein Apartment, dann muss eine Betreiberin sein und braucht eine Bordelllizenz, muss dadurch sämtliche Reifen springen und verschiedene Auflagen erfüllen. Und das ist natürlich für solche Kleinbetriebe und solche, wir teilen uns einfach Platz, wie ich das damals gemacht habe, jetzt bis letztes Jahr, ist sowas in vielen Städten, je auch nach Auslegung, dieses lokale Auslegung dieses Gesetzes, ist das einfach das Todesurteil. Und das ist echt eine Katastrophe für uns.
Was ist denn da schiefgelaufen? Weil eigentlich war dieses Gesetz ja mal angedacht, so ist es zumindest in der Öffentlichkeit transportiert worden, um Sexarbeiterinnen, Sexarbeiter zu schützen und zu supporten.
Ja, es heißt so. Also das ist so ein bisschen wie Sonnenschutz. Das schützt nicht die Sonne, sondern schützt eher vor der Sonne. Ja, also ich glaube, dass dieses Gesetz ein Mischmasch ist von gut gemeint und schlecht gemacht und einem Vorschieben von anderen Beweggründen als wirklich tatsächlich Vorlagen. Dieses Gesetz lässt sich nutzen als totales Sexarbeitsverhinderungsgesetz. Es lassen sich darüber die wenigen Betriebe wegkriegen, die nicht übers Baurecht zu kriegen waren. Und überall, wo das nur unliebsam ist, wo Sexarbeit stattfindet, kann sie verdrängt werden. Und natürlich hängt es davon ab, wie das lokal dann im Endeffekt ausgelegt wird im Detail. Aber, und da sind wir jetzt hier in Hamburg, wo ich bin, sind wir dann auch ganz gut dabei. Also das ist teilweise in anderen Städten viel, viel schlimmer. Aber Nutzen haben wir davon wirklich überhaupt keinen.
Wie lange willst du den Job noch machen? Gibt es sowas wie eine Altersgrenze für dich oder geht das dann auch noch mit 63, Angela Merkel ist jetzt 63.
Also ich habe eine Rentenversicherung, die dürfte dann irgendwann so um den Dreh rumgreifen. tatsächlich aber, also die älteste Kollegin, die noch Vollzeit praktiziert hat, als ich mich das letzte Mal mit ihr unterhalten habe, die war Mitte 70. Wir altern durchaus auch mit unseren Gästen, mit unseren Klienten und es will ja auch nicht jetzt jeder eine Frau im Bett haben, die ja seine Enkeltochter sein könnte, sondern es gibt ja durchaus da auch, also ich habe teilweise jetzt auch in den letzten Jahren kommen auch jüngere Männer zu mir, wo ich mir denke, so okay, da könnte ich jetzt ihre Mutter sein, aber auch das ist natürlich irgendwo ein Fetisch oder ein Interesse. Umgekehrt ist es halt nicht oft, auch nicht bei jedem so, sondern da stehen halt auch ganz viele auf Wollenden mit Gleichaltrigen zu tun haben und ich denke, bis auf Weiteres werde ich das mal durchaus einfach so weiter treiben, solange da ein Interesse besteht und das ist bisher absolut ungebrochen.
Und Line de Rivière ist zu Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova. Sie ist Sexarbeiterin und wenn euch das Thema interessiert, sie hat auch ein Buch über die Sexarbeit geschrieben. Mein Hurenmanifest heißt es, Inside Sex Business, könnt ihr mal reinschauen. Vielen lieben Dank an dich und einen schönen Sonntag dir noch.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.